Genau, mein Thema heute, ich habe vor, weiß nicht, vier Wochen, also meine letzte Predigt, die hieß die Tragik des Lebens oder die Grundlage, und da ging es darum, dass das Leben hier auf dieser Erde an und für sich tragisch ist. Ja. Ich wiederhole kurz die Predigt, weil was ich heute predige, ist sozusagen Teil 2. Und das basiert auf dieser Grundlage. Ne? Ein Psychologieprofessor sagte mal, wir sollten uns nicht fragen, warum nehmen einige Leute Drogen? Wir sollten uns fragen, warum nehmen nicht alle Drogen? Warum gibt es einige, die das nicht tun? Weil das ist angesichts des Zustandes, wie diese Welt ist und wie der Mensch ist, das ist nämlich einen der wenigen nichtchristlichen Psychologieprofessoren, die tatsächlich glauben, dass der Mensch an und für sich nicht gut ist. Ganz interessant, das hat man sonst nicht. Die meisten Menschen glauben, dass der Mensch an und für sich gut ist. Ne? Die Bibel sagt, widerspricht dem. Die Bibel sagt, der Mensch ist an und für sich nicht gut. Jeremia 17,9, das Herz des Menschen ist bösartig und verführerisch. Wer kann es ergründen? Ne? Und gibt noch viele weitere Verse. Paulus, Römer 7, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Und Tragik ist eigentlich das Normale und Glück ist eher die Ausnahme. Das kann man schnell vergessen, wenn man so in Deutschland oder in den USA oder irgendwo in der ersten Welt lebt. Aber wenn wir gucken, die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten, denen geht es nicht so gut wie wir. Und unsere Probleme sind relativ, ja, Luxusprobleme. Ja. Wir müssen, und im ersten Teil ging es darum, dass wir Tragik und Leid in unser Weltbild irgendwie einbauen müssen. Und ich habe dafür auch drei Argumente genannt, warum dieses Leben an und für sich tragisch ist. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Ja. Menschen wählen das Böse. Alle Menschen müssen sterben. Das sind drei Gründe. Also Menschen können das Böse wählen, ja, und tun das auch. Und jeder muss an und für sich sterben. Also wir leben alle mit diesem Todesurteil. Ne? Und klar, wir leben, wenn wir an Jesus glauben, leben wir weiter. Aber trotzdem ist das ja ein Schmerz und ein Verlust, den wir dann erstmal erleiden. Und wir müssen uns irgendwie mit dieser Tatsache abfinden, dass diese Welt tragisch ist, dass diese Welt an und für sich jetzt nicht toll ist. Ja. Wenn ich mich dieser Tatsache verweigere, wenn ich davon ausgehe, ach, Leben ist doch toll und diese Welt ist toll, dann kann es ganz schnell passieren, dass ich in irgendeiner Fantasiewelt lande. Und wenn dann das Leid in mein Leben hineinbricht, werde ich Gott wahrscheinlich anklagen und das gar nicht verstehen. Und Jesus hatte eine ganz spezielle Einstellung zum Leid. Gott hat eine ganz spezielle Einstellung im Leid. Das wird mit diesem Zitat aus einem Lied schön deutlich. What's amazing to me about a man like you is that you raised the dead but had to suffer too. Was so erstaunlich, da singt dieser Jason Upton über Jesus. Was so erstaunlich für mich ist über dich, Jesus, über einen Menschen wie dich, Jesus. Du hast die Toten auferweckt, aber du musstest auch leiden. Das bedeutet, Jesus hatte die Macht, jegliches Leid abzuwenden. Er hatte die Macht dazu und er hat auch von dieser Macht nicht selten Gebrauch gemacht. Aber Jesus hat nicht immer von dieser Macht Gebrauch gemacht. Und Jesus hat vor allem bei sich selbst von dieser Macht nicht Gebrauch gemacht. Das sind so zwei Punkte, die übersehen wir. Die sollten uns aber zu denken geben. Jesus hat alle Macht der Welt, Leiden zu beenden. Er tut es nicht immer. Wenn wir diese Macht hätten, wenn wir diese Autorität hätten, jeglichem Leid sofort einen Einhalt zu gebieten, wir würden es wahrscheinlich immer machen. Wir wären wahrscheinlich anders. Und das wirft diese Frage aus, warum macht Gott das nicht? Ja. Und das lässt einen Schluss auf jeden Fall zu. Wir verstehen das vielleicht nicht komplett, warum Gott das nicht macht. Aber es lässt auch, eine Schlussfolgerung können wir sicher ziehen. Gott hat ein anderes Verhältnis zu Leid als wir. Und Ich habe, ähnlich wie Leid, es geht heute um Begrenzungen, die sind nicht, manchmal sind die auch Leid, aber das ist jetzt ein bisschen harmloser als Leid. Es gehört aber trotzdem dazu, ja. Ähnlich wie Leid habe ich Begrenzungen immer als etwas Negatives gesehen. Als ich mein Abi fertig hatte, da kam die große Frage, was machst du jetzt? Ich hatte keine Lust, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, deswegen habe ich erstmal Zivildienst gemacht. Und als der Zivildienst dann so irgendwie in der Mitte meines Zivildienstes höre ich dann, meine Freunde haben sich alle bei der Uni beworben, dachte ich so, oh, das musst du jetzt kannst du dieser Frage nicht mehr weglaufen. Gut, ich wusste dann schon so ungefähr, Lehrer werden war schon so in der engeren Auswahl. Es gab noch so ein paar andere Sachen, wo ich ganz froh bin, dass ich die nicht gemacht habe. Aber Lehrer werden, dann ging es noch so um die Frage, ja, welchem Fach wirst du denn Lehrer werden? Und dann gab es bei mir Leute, die sagen, naja, Deutsch fällt dir ja so leicht, das kannst du ja so gut, mach doch Deutsch. Und andere Leute, meine ganzen russlanddeutschen Freunde, die waren alle so, naja, also wer nicht Mathe studiert, der kann auch nicht wirklich denken, der hat auch nichts auf dem Kasten. So. Die waren alle eher so unterwegs. Und dann dachte ich mir so, ich zeig's euch allen. Ne? Von wegen Begrenzungen und ich kann etwas nicht. Ich werde es allen zeigen. Ich werde Deutsch- und Mathelehrer, ich werde meine ganzen alten Mathelehrer, die mir früher Fünfen gegeben haben, ich werde sie alle überraschen. Ich werde meine ganzen Deutschlehrer, also, ne? Nachher werdet ihr euch alle wundern und zu mir aufgucken. So, solche dummen jugendlichen Gedanken hatte ich damals. Und ich erzähle das nur, weil das zeigt so einen kleinen Charakterzug von meinem Leben. Ich habe immer schon gegen jegliche Begrenzung rebelliert. Egal in welcher Form. Ob früher in der Mennonitengemeinde oder wenn mir irgendwelche Leute einreden wollten, dass ich irgendwas nicht kann. Das war mir zutiefst zuwider. Ja? Und bei Jugendlichen würde ich diese Predigt auch so nicht so halt ein bisschen anders halten. Weil die meisten Jugendlichen, die legen sich eher zu viele Begrenzungen auf. Die müssen eher mutig sein und sich trauen. Aber irgendwann, wenn wir dann so über Mitte 20 oder über 30 sind oder so, oder über 40, irgendwann merken wir dann, okay, ich kann eine ganze Menge schaffen, aber so ein paar Baustellen bleiben dann doch noch im Leben. Und ich habe ich merke das jetzt, ich bin über 40, ich habe einige Baustellen hat Gott mir weggenommen, sofort mit der Bekehrung. Einige Baustellen musste ich jahrelang kämpfen und einige Baustellen, die bleiben einfach hartnäckig. Einige Sachen kann ich einfach nicht so gut, kriege ich nicht hin. Und ich habe das immer so negativ gesehen, bis mir vor, weiß nicht, 2-3 Wochen fiel mir auf einmal eine Sache auf und die steht in 1. Mose 2, 16 und 17. Also, ne, ein Vers kennt man, hat man schon 100-mal gelesen. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und mir ist eine Sache aufgefallen: Hier schafft Gott eine Begrenzung, obwohl es noch gar keinen Sündenfall gegeben hat. Da denke ich, Moment mal. Ich habe Begrenzung immer als etwas Negatives gesehen, meistens als eine Folge, und das stimmt ja auch, nach dem Sündenfall hagelt es an Begrenzungen, der Mensch wird aus dem Paradies geschmissen, der darf dies nicht, Arbeit wird mit Mühe verbunden und so weiter. Aber es gab auch schon Begrenzungen im Paradies. Gott hat den Menschen von vornherein eingeschränkt. Das ist eine sehr kleine Einschränkung zugegeben. Nichts in dem Vergleich, was wir heute in der gefallenen Schöpfung in einer tragischen Welt erleben. Klar, aber trotzdem. Ja. Das bedeutet, Schlussfolgerung daraus für mich, Begrenzungen sind nicht nur etwas Negatives. Begrenzungen sind etwas Gottgegebenes, nicht nur ein Resultat der Sünde. Ich kann sie also nicht nur negativ sehen. Ja, Gott hat einige Dinge vor dem Fall angeordnet, und wir werden noch mehr Bibelstellen von Gott gegebenen, angeordneten Begrenzungen gleich sehen. Ja? Und ähnlich wie in meiner letzten Predigt über Leid, musste ich feststellen, ich hatte eine falsche Einstellung zu Begrenzungen Genauso wie ich eine falsche Einstellung zum Leid hatte. Ja? Meine Einstellung zu Leid war, eigentlich ist alles gut. Ab und zu mal kommen dann diese fiesen Unterbrechungen, kommt Leid in mein Leben und dann muss ich das irgendwie ganz schnell wieder so den Normalzustand erreichen. Das ist eine falsche Sicht. Ja. Und genauso habe ich auch eine falsche Sicht, eine falsche Einstellung zu Begrenzungen gehabt. Ja. Das war für mich in erster Linie etwas, was es auszumerzen galt. So, und wir kennen das ja. Wir haben alle Gedanken wie, wenn doch mein Ehepartner diese Macke nicht hätte, ne, dann könnte ich. Oder wenn doch mein Ehepartner die gleiche Erkenntnis von Gott hätte wie ich, dann würden wir endlich nach Saudi-Arabien in die Mission gehen. Aber dooferweise will meine Frau das irgendwie, aus irgendwelchen Gründen nicht. So, ja, übertriebener Gedanke. Aber ein bisschen realistischer. Wenn ich doch nicht diesen Chef hätte, dann könnte ich. Dann wäre der Weg doch endlich frei. Wenn ich noch nicht diesen Arbeitskollegen hätte. Wenn ich nicht diese Krankheit hätte. Wenn ich doch besser reden, besser arbeiten, besser musizieren, besser XYZ könnte, hätte, dann. Ja? Das sind, wenn ich doch mehr Geld hätte, wenn ich so aussehen würde, wie predigen würde, wie schreiben könnte und so weiter. Das sind alles so Gedanken, die unsere Einstellung zu Begrenzungen zeigen. Wir wünschen uns, oh, diese Fessel, die ich da habe, diese Begrenzung, was mich hier bindet, das würde ich gerne loben. Was könnte ich alles machen, wenn ich das nicht hätte, wenn ich das losgeworden wäre? Ja? Und das zeigt, dass wir uns mit unseren Begrenzungen nicht ausgesöhnt haben. Oder um es noch deutlicher zu formulieren, wir haben ein Problem mit der Situation, in die Gott uns gestellt hat. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns das irgendwie, klar, wenn ich mir den Arm selber abhacke, dann habe ich mir eine eigene Begrenzung geschaffen, also durch meine eigene Dummheit. Ja, davon rede ich jetzt natürlich nicht. Ja. Meistens, wenn wir irgendwo, wir bewerben uns irgendwo, kriegen einen Job und dann haben wir einen blöden Chef oder blöde Arbeitskollegen oder wir mieten eine Wohnung und unser Vermieter oder unsere Nachbarn sind total dämlich, da können wir nichts für. Das weiß man nicht vorher. Es gibt so viele Situationen in diesem Leben, wo wir die Katze im Sack kaufen, wo wir nicht wissen, was für Folgen hat das alles. Und als Christen bleibt uns da nichts anderes zu sagen, als Gott hat uns in diese Situation gestellt. Und das ist, und wenn, dann haben wir solche Gedanken, oh, wenn das doch nicht wäre, ne? Oh, wenn das, ne? Dann fangen wir an. Und das wäre so ein bisschen wie wenn Adam und Eva sagen würden, oh, wenn Gott doch nicht diesen blöden Baum da ins Paradies gestellt hat, wir dürfen von 100 oder von 1000 Bäumen essen, nur von diesem einen dürfen wir nicht essen, oh, wie blöd. Aber Adam und Eva haben das nicht gemacht. Die haben nicht so, in ihrem ungefallenen Zustand war ihnen dieser Baum erstmal völlig egal. Es ist ihnen nicht in Sinn gekommen. Erst nachdem Eva mit der Schlange geredet hat, wurde diese Begierde erweckt und auf einmal war diese Begrenzung nicht mehr egal. Vorher war sie egal. Na? Und das ist der Kern der Versuchung. Der Kern der Versuchung zur Sünde ist, Gottes Begrenzungen abzuschütteln, dagegen zu rebellieren. Wir erkennen ja meistens noch nicht mal, dass es etwas Gott gegeben ist oder dass Gott uns in diese Situation gestellt hat. Das wollen wir nicht. So. Und nach dem Sündenfall hagelt es dann Begrenzungen. Warum? Ja, weil der Mensch ist jetzt gefährlich geworden. Der Mensch ist jetzt gefallen, er ist total ich-bezogen, er ist egoistisch, er sucht seinen eigenen Vorteil. Das wird deutlich, nachdem Eva von dem Baum gegessen hat. Das Erste, was ihr klar wird, ist so eine Art Selbstreflexion. Ne? Ich bin nackt. Ne? Und es geht ja bei dem Baumessen, geht ja darum, dass sie klug wird. Und das. Ne? Also der Mensch fängt an, diese Selbstbezogenheit, diesen Blick auf sich selbst zu haben. Und das macht den Menschen gefährlich. Und jetzt gibt es Begrenzungen von Gott. Arbeit, Anstrengung, Schweiß und Mühe, kein unmittelbarer Zugang mehr zum Garten, also zur Gegenwart Gottes. Ne? Der Mensch lebt nicht mehr im See, im Schauen. Adam lebte im Schauen. Er brauchte nicht glauben. Gott kam abends in den Garten und wenn er Zweifel gehabt hat, ob es Gott wirklich gab, dann brauchte er nur bis abends warten. Ja. Und seit diesem leben wir im Glauben. Das ist auch eine Art von Begrenzung. Und irgendwann wird das natürlich auch wieder aufgehoben, aber wir sind jetzt in diesem Zustand, wo wir haben ab und zu mal diese Momente, wo wir Gott schauen, wo wir ein Wunder erleben, wo Gott eingreift und demonstriert, aber die meiste Zeit müssen wir im Glauben leben. Und Glauben ist ja die Basis überhaupt für unsere Errettung. Es ist ja nicht irgendwie ein Schauen oder so. Und all diese Begrenzungen haben, Moment, ja, das kommt gleich erst. All diese Begrenzungen haben einen Sinn. Nämlich, und das gilt auch für uns, ja, sie schützen uns vor uns selbst. Gott muss den Menschen vor sich selbst schützen. Beziehungsweise Gott muss euch auch vor anderen Menschen beschützen. Und Gott muss seine Schöpfung vor den Menschen beschützen. Ja. Wenn Gott wahrscheinlich nicht diese ganzen Begrenzungen geschaffen hätte, hätten wir wahrscheinlich diesen Planeten schon vorher ruiniert oder wir wären noch schlimmer geworden. Ja, da gibt es einige schöne Bücher, wo das so als Gedankenspiel durchexerziert wird. Ne? Was ist, wenn der Mensch unsterblich wäre? Gott musste den Menschen aus dem Garten Eden rausjagen, denn wenn er in diesem gefallenen Zustand vom Baum des Lebens gegessen hätte, hätten sich wahrscheinlich die Probleme exponentiell vervielfacht. Aber das ist nur so ein kleiner Gedankenspielchen. Gott muss den Menschen vor sich selbst beschützen. Das ist auch der Grund, warum Gott uns in Begrenzungen stellt oder uns Begrenzungen gibt. Ja? Wir denken, boah, wenn ich das nicht hätte, was könnte ich nicht alles für Gott tun? Und Gott sagt dann wahrscheinlich so, gut, dass du es nicht versuchst. Ne? Weil wir, ja, wie viel Schaden haben Menschen angerichtet, dadurch, dass sie in besten Absichten etwas getan haben und nachher stellt sich raus, das war fatal. Ein anderer Vers über Begrenzungen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Das ist der Turmbau von Babel, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sprechen eine Sprache. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Und Gott hat ein Problem damit. Gott hat ein Problem damit. Hier sind Menschen und die vereinigen sich und die sind dabei, jegliche Begrenzung zu überwinden. Und Gott hat ein Problem damit. Interessant, ne? Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Hier sind gefallene Menschen, die trotz der auferlegten Begrenzungen des Falls es schaffen, sich so zu vereinigen, ihre Kräfte so zu bündeln, um darüber hinaus das zu übersteigen. Und Gott hat ein Problem damit. Und Gott gesagt, okay, ich muss den Menschen noch mehr Grenzen setzen. Ich muss sie zerstreuen. Die sind gefährlich. Ja? Das ist diese Lektion von Babel. Begrenzungen als Schutz von uns selbst. Es ist gefährlich, wenn der Mensch keine Begrenzung hat. Und wir stimmen dem vielleicht zu in Bezug auf unsere Nachbarn oder unsere Nächsten, aber es ist auch für uns selber so. Ja? Das ist so eine Sache, die habe ich noch nie so gesehen. Aber wenn ich meine Begrenzung nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich gefährlicher. Wer weiß, man kann sich das schwer vorstellen. Ja? Wenn den Menschen nichts davor zurückhält, das zu tun, was er sich vornimmt, ne? Du hast keine Ahnung, was du alles anrichten würdest, wenn du deine Begrenzung nicht hättest. Und Gott schützt dich vor dir selbst durch deine Begrenzung, die du vielleicht immer noch verfluchst. Das ist die Lektion von Babel. Und es gibt noch weitere Verse, die genau in diese gleiche Kerbe hauen. Ja. Hier predigt Paulus auf dem Areopag in Athen zu Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben, zu den Griechen. Und hier sagt Paulus, und er, Gott, hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Paulus sagt, Gott hat den Menschen verordnete Zeichen und Grenzen des Wohnens bestimmt. Und ja, eine der berühmtesten Grenzen, sage ich mal, die Gott den Menschen gesetzt hat, sind zum Beispiel die Entfernungen im Weltall. Ne? Es ist bis jetzt eine unüberwindbare Grenze für uns. Oder Lichtgeschwindigkeit, sogar physikalisch haben wir Grenzen, ne? Die uns wirklich hindern auch. Irgendwelche Utopisten haben ja immer irgendwelche Träume hier von wegen so Mars besiedeln und so weiter und so. Ja, schwierig. Es sieht fast so aus, als ob Gott dem Menschen diese Begrenzung gesetzt hat. Und in diesem Vers erfahren wir noch einen weiteren Grund, warum Gott uns Begrenzung setzt. Der erste Grund ist, Gott schützt uns und die Schöpfung und andere Menschen vor uns selbst. Der zweite Grund ist, ja, das ist diese Lektion vom Areopag aus Athen, Gott gibt den Menschen Grenzen, damit sie Gott suchen. Also das sagt, er hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten. Also Grenzen, deine Begrenzung, in welchem Bereich auch immer, ist dafür da, dass du Gott suchst. Ja? Begrenzungen machen uns von Gott abhängig. Die zwingen uns sozusagen, seine Hilfe anzuzapfen. Wir müssen Gott für jede einzelne Begrenzung suchen. Ja, wie kann ich, zum Beispiel, ich habe eine Begrenzung und wie kann ich konkret damit leben? Ich muss irgendwie einen Weg damit finden, wie gehe ich damit um? Gott, zeig mir, wie ich in dieser Situation, ich muss etwas machen und ich weiß, ich kann es nicht gut. Ja? Der falsche Weg ist, weil ich irgendwie eine Begrenzung habe, das Talent zu verbuddeln und sagen, ich mache gar nichts. Nein, Gott hat mir die Begrenzung gegeben, damit ich ihn suche. Begrenzungen demütigen uns und zeigen uns unsere Grenzen, bewahren uns, dass wir uns selbst erhöhen. Und zwar so lange, bis uns Gott erhöht. Und dass du eine Begrenzung hast, das heißt ja nicht, Menschen ziehen da oft die falsche Schlussfolgerung. Das wäre nochmal eine Predigt für sich, aber die ich nicht mache. Keine Angst. Aber dass ich eine Begrenzung habe, heißt ja noch lange nicht, dass ich in diesem Bereich gar nichts machen muss. Ne? Sondern manchmal verlangt Gott von uns ja, dass wir Dinge machen, die wir nicht können, damit er umso größer wird oder umso größer dasteht. Ja? Und bevor du deine Begrenzung nicht akzeptierst und deinen Frieden damit machst, wird Gott sie wahrscheinlich nicht wegnehmen. Ja? Bevor du deine Begrenzung nicht akzeptierst und deinen Frieden damit machst, wird Gott sie wahrscheinlich nicht wegnehmen. Und manche Begrenzung nimmt Gott weg, manche auch nicht. Bei Paulus hat das nicht weggenommen. Ja? David wurde von Gott begrenzt für eine ganz lange Zeit und irgendwann waren die Begrenzungen auch aufgehoben. Irgendwann war David tatsächlich der König. Und dann hat er jemanden umbringen lassen, um die Frau zu kriegen, weil er es konnte. Auch ein gutes Beispiel. Ein ganz berühmter Vers über Begrenzungen. Achso, Moment. Ja. Hey, fehlt was. So, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Begrenzungen zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Ja. So, das ist der Kern der Versuchung, ist es, Gottes Begrenzungen loszuwerden. Irgendwie uns davon zu befreien und die erstmal nicht zu akzeptieren. Ja, das ist unser Stolz, den wir in uns tragen. Moment. Ja. Die Menschen haben sich mit ihren Begrenzungen nicht versöhnt. Wir haben ein Problem mit der Situation, in die Gott uns gestellt hat. Und das ist sozusagen der Kern der Versuchung. Ne? Lasst uns ihre Begrenzung zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und Gott lacht darüber. Und ein anderer Vers, der diesen Kern der Versuchung beschreibt, den kennt ihr alle, Jesaja 14, 12 bis 15, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzsternsohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Hier ist die Rede von einem Wesen, was fast keine Begrenzungen hatte. Wahrscheinlich die wenigsten Begrenzungen von jedem geschaffenen Wesen überhaupt. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Ja, das zeigt den Kern dieser Versuchung, Gottes Begrenzung loszuwerden. Und manche Christen verbringen ihr ganzes Leben damit, gegen Gottes auferlegte Begrenzung zu rebellieren, anstatt sich damit zu versöhnen und Gott zu suchen in dieser Begrenzung. Ein Christentum, was höher, schneller, weiter predigt, also immer besser, immer mächtiger, immer größer, ist in seinem Wesen falsch und rebellisch. Warum? Weil es genau diese Herzenshaltung hat, wie dieser Sohn der Morgenröte. Ja? Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Ich will alle Begrenzungen von mir abschütteln. Ja, das ist diese antichristliche Herzenshaltung. Ich will alle Begrenzungen loswerden. Und im christlichen Kontext heißt höher, schneller, weiter, heißt frommer, mächtiger, sündloser, perfekter, vollkommener. Ne? Und wir wissen ja, wie das endet, wenn man das versucht. So, was sollen... Nee, so schnell noch nicht. Ja. Gleich erst. Das war die allerletzte Folie. Gucken wir uns Jesus an. Was macht Jesus? Jesus begrenzt sich selbst. Er legt seine Herrlichkeit ab, wird Mensch, muss erstmal lernen, richtig aufs Klo zu gehen, lesen, schreiben, musste alles lernen. Ja? Alles auferlegte Begrenzungen. Ne? Wahrscheinlich, er musste wahrscheinlich als Baby auch essen lernen und hat sich voll eingesaut und all solche Sachen. Das ist schon krass. Im Hebräerbrief lesen wir, dass der Sohn Gottes musste an dem, was er litt, gehorsam lernen. Wow. Ja? Das ist ein ganz krasser Vers. Also Gott hat selber, Gott ist ja nicht so, dass er uns in Begrenzungen steckt und er, für ihn selber gilt das nicht. Gott hat selber kein Problem damit. Jesus hat das alles freiwillig auf sich genommen. Ne? Die Versuchung von Jesus in der Wüste, in Lukas. Ne? Der Kern der Versuchung ist, die Begrenzung abzuschütteln. Der Teufel kommt und sagt, Jesus, sag doch den Steinen, die sollen Brot werden. Benutz doch deine Macht. Ja? Du hast hier diese Begrenzung, du hast Hunger, du hast lange nichts gegessen, du bist voll fertig und du hast die Macht, diese Steine zu Brot zu machen. Jetzt mach das doch. Ja? Schüttel die Bande ab, zerreiß die Fesseln. Und Jesus sagt, nö, mach ich nicht. Ne? Und jede Versuchung geht ja in diese Richtung. Ne? Ich will dir alle Reiche der Welt geben. Jesus so, nein, ne? Mach ich nicht. So, der Teufel versucht, der Teufel in der Wüste versucht Jesus dahingehend, dass Jesus diese gottgegebenen oder diese freiwillig auferlegten Begrenzungen abschüttelt. Und Jesus macht das nicht. Das zeigt diese andere Einstellung, die wir natürlicherweise nicht haben. Ne? Paulus findet die Begrenzung, die Gott ihm auferlegt hat, nicht so toll. Ein Engel Satans, ein Stachel im Fleisch, mag er nicht. Und er betet auch dreimal, er betet nicht nur einmal oder so. Ne? Also, und Gott sagt, nein, du brauchst das. Okay, was macht Paulus? Paulus schreibt den Korinthern, ja, ich habe es versucht, aber Gott sagt, ich habe es nötig, damit ich mich nicht überhebe. Ich brauche das, weil sonst bin ich zu gefährlich, sagt Paulus sinngemäß. Ja, ich bin sonst eine Gefahr, weil ich das alles weiß, was ich weiß. Und weil ich die Dinge im Himmel gesehen habe, die kein Mensch gesehen hat. Paulus akzeptiert das und macht seinen Frieden mit dieser gottgegebenen Begrenzung, die Gott ihm auferlegt hat. Ja? Und Gott sagt zu Paulus, ja, Paulus, ich nehme dir das nicht weg, du hast es wirklich nötig. Das ist krass. Ja? Also, was sollen wir tun? Ja, oder wie gehen wir damit um? Was soll diese Predigtbewirkung bewirken? Der erste Punkt ist immer, das werdet ihr in jeder meiner Predigt so mit der erste Punkt sein. Das erste ist, ich muss die Realität anerkennen. Ja, ich muss meine Begrenzung erkennen. Ich habe zu viele Christen erlebt, die irgendwie der Realität entfliehen oder die sich der Wahrheit nicht stellen wollen, die dem weglaufen. Das ist immer fatal. Das führt dazu, dass ich in irgendeiner Fantasiewelt lebe. Ja. Ich muss der Wahrheit ins Auge schauen, zur Wahrheit kommen. Erst dann kann Gott wirklich an mir, mit mir wirklich arbeiten. Das zweite ist, ja, ich muss mir tatsächlich an Gottes Gnade genügen lassen. Also, ne, ich sehe, ich habe diese Begrenzung. Manche weigern sich ja, das überhaupt zu sehen. Manche denken irgendwie, sie kriegen alles hin und wenn es dann nicht klappt, dann waren irgendwie die anderen schuld. So. Ja, aber erstmal erkenne ich, wo sind meine Begrenzungen? Im einfachsten Sinne heißt das, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut? Ja. Oder wo habe ich eine Einschränkung, die Gott gegeben ist? Wo hat Gott mich in eine Situation gestellt, wo ich ganz genau weiß, Gott hat mich da reingeführt, aber es ist trotzdem in irgendeiner Form eine Einschränkung. Ne? Zum Beispiel Ehe oder Kinder, das sind Einschränkungen. Ja, Single sein ist auch eine Einschränkung. Ja? Es sind verschiedene Einschränkungen. Und ich muss mich in dem Zustand, in dem ich erstmal bin, irgendwie damit meinen Frieden machen. Ja? Das heißt ja nicht, dass Gott den Zustand nicht ändert oder so, aber zuerst muss ich meinen Frieden damit machen. Ja? Ein gutes Zeichen darüber, dass ich meinen Frieden mit der Situation gemacht habe, ist, ich kann darüber reden, ohne dass ich irgendwie von Scham überwältigt werde oder dass mir das so peinlich ist. Das ist ein gutes Zeichen dafür. Ich weiß nicht, ob das immer so gilt, aber das habe ich so bei mir festgestellt. Dann der dritte Punkt ist, ja, die Lektion von Areopag von Athen, Gott gibt Begrenzung, damit wir ihn suchen. Ich erkenne das, ich weiß um meine Begrenzungen, ich akzeptiere sie erstmal und dann fange ich an, Gott zu suchen. Okay, Gott, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ja? Wie soll ich mich verhalten, wenn ich ganz genau weiß, das und das kann ich nicht so gut? Oder hier habe ich habe hier, ne, Gott, wie soll ich meiner Berufung nachfolgen, wenn ich doch hier diese Einschränkung habe, die mich dabei hindert? Ja? Da suchen wir Gott. In dieser Sache. Wie kann ich Gott trotz meiner Begrenzung lieben, anbeten, dienen? Wie kann ich das innerhalb meiner Begrenzungen tun? Oh, genau. Und der vierte Punkt, es wird immer schlimmer, ne? Das ist dann so, wo wir wirklich diese Bewusstseinsveränderung vollziehen, wie sie am Ende Paulus hatte oder wie sie Jesus die ganze Zeit hatte. Ne? Schwachheit umarmen, nenne ich das. Ich sehe Schwachheit nicht mehr nur als etwas Negatives, sondern Schwachheit ist erstens etwas, was Gottes Gnade aktiviert. Die Schwachheit Jesu am Kreuz hat den Teufel besiegt und ihm einen Namen gegeben über alle Namen. Ja? Das ist, also Schwachheit aktiviert Gottes Gnade. Zweitens, Schwachheit ist Gottes Siegesstrategie, die der Teufel nie verstehen wird. Und drittens, Schwachheit bewahrt mich vor mir selbst, demütigt mich und macht mich vor Gott abhängig. Ne? Schwachheit umarmen. Das ist ein super schwieriges Ziel. Ja. Wenn wir das dahin kommen, dann haben wir echt viel gewonnen. Und ein allerletzter Punkt, den ich euch mitgebe, ich muss die Schwachheiten auch in meinen Glaubensgeschwistern anerkennen. Wenn ich Begrenzungen und Schwachheiten habe, wenn Gott mich in Begrenzung stellt, wird er das ja mit meinen Glaubensgeschwistern auch machen. Ja, und bei mir ist es ja mir zu vergeben, ja, das kriegen wir hin, aber ne, die Schwachheiten und Fehler der anderen, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil darunter leide ich ein bisschen mehr. Ja. Jeder hat sein Paket. Ich und meine Glaubensgeschwister auch. Jeder kriegt sein Paket an Leid, an Begrenzungen, an Schwachheiten. Niemand ist vollkommen perfekt. Und vielleicht nimmt Gott meinem Bruder, meiner Schwester das ja auch nicht weg, so wie er es Paulus nicht weggenommen hat. Ja? Wenn ich das im Hinterkopf behalte, dann bin ich vielleicht etwas langsamer zum Urteilen und etwas barmherziger. Ja. Wenn ich meinem Bruder zugestehe, auch schwach zu sein, wenn ich weiß, okay, mein Bruder wird, ich kann nicht erwarten, dass mein Bruder immer vollkommen fehlerlos handelt, das macht mich gnädiger. Ja, das sind so, das sind die Sachen, die wir tun können, beziehungsweise wo wir uns ändern können, zumindest in unserer Einstellung. Das sind jetzt keine ganz, ja, das Konkreteste hier, was ist Punkt 1 und 3, ich kann mich hinsetzen und mir von Gott ganz genau meine Schwachheiten zeigen lassen, wenn ich darüber vielleicht noch nie reflektiert habe. Und ich kann ganz, wenn ich die dann weiß, kann ich Gott ganz konkret suchen. Also ich mache das seit 3 Jahren. Es hat erst, all das, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, das hat erst dazu geführt, dass ich mich mit sowas in dieser Form überhaupt auseinandersetzen kann. Ja. Genau. Das ist meine Predigt. Ein letztes Bild. Das ist eine zerbrochene Schüssel. Die ist mit einem Kleber geklebt, der aus Gold besteht. Das ist diese japanische Kunst, Kintsugi oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das, Eugeninger, wie spricht man das richtig aus? Kintsugi, ja. Das heißt, was heißt das? Irgendwie, das eine heißt Gold, ne? Wie? Kin heißt Gold, genau. Und das ist so eine japanische traditionelle Kunst. Wenn irgendein Gefäß zerbricht, dann wird es nicht weggeschmissen, sondern es wird mit Gold geklebt. Und das Gefäß ist nachher wertvoller als vorher. Und ich fand das so ein schönes Bild. Das habe ich ja auch in meiner ersten Predigt schon benutzt, dieses Bild, ne, für Leid. Aber ich finde, das ist auch ein schönes Bild für die Begrenzungen. In all unserer Schwachheit, ja, Gottes Gnade ist dieser Goldkleber. Gottes Gnade, Gottes Eingreifen, dass Gott uns in unserer Schwachheit benutzt. Oder dass Gott unser Leid nachher, durch unser Leid uns nachher so verwandelt, dass wir tatsächlich andere Menschen werden. Ja. Das symbolisiert dieses Bild oder diese Kunst, symbolisiert das für mich zumindest. Ja. Etwas, was zerbrochen ist, was eigentlich weggeschmissen wird, wird am Ende wertvoller, als es vorher war. Und das passiert, wenn wir Gott in unseren Begrenzungen suchen und finden. Vater im Himmel, das ist für mich alles irgendwo logisch, weil ich es in deinem Wort sehe, aber das so richtig in mein Herz zu kriegen, fällt mir sehr, sehr schwer. Ich finde das schwierig, weil ich würde lieber höher, weiter, schneller machen. Und ich sehe aber, dass du überhaupt nicht so tickst, dass dein Herz ein anderes ist. Und ich finde das auch schwierig, oder es gefällt mir, meinem natürlichen Menschen gefällt es nicht, dass du uns in Begrenzungen steckst, dass du uns Begrenzungen auferlegst, dass du es wagst, unser glückliches Leben durch Leid oder andere Dinge zu unterbrechen. Das gefällt mir nicht. Aber ich möchte das anerkennen, das ist die Wahrheit, die wir in deinem Wort finden und die wir in deinem Charakter finden. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, da genauso zu werden wie du, genauso zu denken wie du darüber. Wir wollen dir danken für die Begrenzungen, die du uns gesteckt hast. Und wir wollen dich bitten, dass wir wollen dich suchen. Wir fragen dich, Herr, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir mit unseren Arbeitskollegen, mit unserem Chef, mit was auch immer, mit unseren Beschränkungen, mit unseren Unfähigkeiten, wie sollen wir damit umgehen? Führe uns du da und gib uns so ein Herz wie du. Amen.